Ich habe immer ein Thema mit diesem Namen. Themenzentrierte Interaktion. Ja. Mhm. Ich finde, das klingt so unglaublich trocken. Was da dahinter steckt, ist hochgradig vertrauensweckend. Also da ist ganz viel drin.
Wir möchten gerne in dieser Gesellschaft, in der wir sind, Akzeptanz dadurch erlangen, dass wir unser Bestes selbst herauskehren, dass wir im Prinzip ausstrahlen, ich habe hier alles im Griff, alles ist okay, alles Roger, ich mache das schon. Und das Dumme ist, dass du selber als Mensch zu deinen eigenen dunklen Flecken, zu deinen Ängsten, Nöten, Sorgen jederzeit Zugang hast. Und das heißt, wenn man nicht die Gelegenheit ergreift, die kleinen Anlässe zu benennen und zu sagen, Mensch, wie hast du das eigentlich gemeint? Dann ist es oft schwer, Konflikte an der Eskalation zu verhindern. Und in der TZI ist eben genau die Idee, dass man so diese kleinen Irritationen sich anschaut. Und das bietet die Möglichkeit, dass Dinge frühzeitig deeskaliert werden und man gar nicht erst einen Mediator braucht.
Moin Timmern.
Ja, hallo. Moin, moin Philipp.
Wir sind wieder zu zweit. Pam ist tatsächlich heute nicht dabei und wir sprechen über ein Thema, das mit deiner Mediationsausbildung und mit deiner Mediation sehr, sehr eng verbunden ist. Das Thema nennt sich TZI, themenzentrierte Interaktion. Man nennt es auch manchmal Team-TÜV, weil es gibt unterschiedliche Namen dafür. Hm. Da wirst du sicherlich mehr dazu sagen können. Bevor wir da aber reingehen, und ich finde, das ist ein sehr, sehr tolles Thema, vielleicht kannst du noch mal ein paar Sätze zu dir sagen, deine Mediationsausbildung erwähnen, die ich extrem empfehlen kann, und auch deine neue Webseite.
Ja, oh ja, die neue Website. Also, ja, Tilman Mitzger, mein Schwerpunkt, meine Tätigkeit ist Mediation im innerbetrieblichen Kontext, also meistens so mit Teams und Führungskräften im Management, manchmal auch mit Inhabern und auch sehr spannend, Konflikte innerhalb von Betriebsräten, finde ich auch mal sehr spannend, da zu mediieren. Das ist so der Schwerpunkt. Manchmal kommen auch ein paar private Sachen, aber so das Betriebliche ist der Schwerpunkt. Und wir haben eben ja gemeinsam diese Ausbildung, das Mediation Expert Training, was wir bisher in den letzten Jahren in Norddeutschland, erst in Eutin und dann in Rendsburg durchgeführt haben und dann jetzt ab März 2026 sind wir damit im Schloss Buchenau südlich von Bad Hersfeld, also mehr in der Mitte Deutschlands. Was auch mit diesem
Podcast. Wieso bist du in die Mitte Deutschlands gezogen?
Ja, ich wollte gerade sagen, es hat auch mit diesem Podcast zu tun, weil ihr natürlich mit diesem Podcast auch eine bundesweite Reichweite habt und dadurch auch immer mehr Menschen sich auch bundesweit sozusagen für das interessieren. Es gibt durchaus einige Leute aus München, Stuttgart oder sonst woher Berlin, die sagen, ach, bis nach Rendsburg möchte ich nicht fahren. Das ist eben nochmal nördlich von Hamburg, nochmal 1,5 Stunden fast. Und ja, und das ist also so, um mehr Menschen aus allen Regionen Deutschlands die Gelegenheit zu geben, es leichter zu erreichen.
Ja. Sehr schön, freut mich. Ja, ja, cool. Ich werde später nochmal Lobeshymnen am Ende sicherlich zur Mediationsausbildung sagen. Aber heute wollen wir über TZI sprechen. Für mich ist das ein echt zentrales Thema mittlerweile. Vor allem, und das ist, glaube ich, so ein bisschen die für mich das, was so ein bisschen oben drüber steht, die Haltung, die man braucht, um innerhalb eines Teams, innerhalb von mehreren Personen eine offene, ehrliche Gesprächsführung zu haben. So, wie kann ich das gewährleisten? Welche Methodik kann ich anwenden, damit wir uns offen und ehrlich austauschen? Und ich habe die von dir kennengelernt, diese Methode. Du wirst sicherlich erklären, wo sie herkommt, wie sie entstanden ist. Und ich kann sie wirklich nur empfehlen, dass man vielleicht einen Moderator sich bucht und das dann umsetzt, aber zumindest das Prinzip dahinter, die Haltung dahinter sehr stark verinnerlicht. Und mit diesen Worten möchte ich gerne an dich überleiten. Und was hältst du von TZI? Warum ist es für dich ein wichtiges Tool? Und was willst du dazu sagen?
Ja, also themenzentrierte Interaktion ist, so wie du es gesagt hast, ja sehr zentral heute in der Arbeitswelt, wo immer mehr auch darauf geachtet wird, dass Menschen möglichst auf Augenhöhe miteinander arbeiten, dass verschiedene Kompetenzen miteinander kooperieren, trotz großer Unterschiedlichkeit. Wir leben in einer Gesellschaft, wo eben die Autonomie des Menschen, die Achtung des Menschen, eine gute Kommunikation immer wichtiger wird. Das ist also, bin ja auch Mediator im betrieblichen Kontext und es ist wirklich spürbar, dass die nachwachsende junge Generation immer mehr sozusagen das einfordert, dass sie gehört werden, dass es eine menschliche Beziehung ist am Arbeitsplatz. Also man könnte sagen, themenzentrierte Interaktion ist ein sehr gutes Tool, um Effizienz und Menschlichkeit zusammen Hand in Hand zu verwirklichen, kann man so sagen. Und es ist von einer, würde ich jetzt sagen, von einer großen Visionärin entwickelt worden. Das ist eben Ruth Cohn, die ist schon 1912 geboren in Berlin und ist 2010 in Düsseldorf gestorben und war Psychoanalytikerin, Psychotherapeutin. Und wie der Name, wie man schon raushört, Ruth Cohn, war sie Jüdin und hat glücklicherweise in den 30er Jahren, war sie klug genug zu bemerken, was in Deutschland passiert, ist rechtzeitig ausgereist, erstmal in die Schweiz und dann in die USA. Hat da auch einen langen, schweren Weg gehabt, das war nicht alles glatt am Anfang und hat dann aber eben, sie ist ganz anerkannt, die Erfinderin der themenzentrierten Interaktion. Ja. Und ich finde es wirklich unglaublich visionär, was sie da gemacht hat, weil das hat ja lange gedauert, auch bei uns in der Arbeitswelt, ne, aus dem Kaiserreich kommen, Drittes Reich und dann die Demokratisierung. Es hat ja lange gedauert, bis wir in der Arbeitswelt auch wirklich sagen, ja, Menschlichkeit und Effizienz, das geht Hand in Hand. Aber das hat sie damals schon gedacht. So ihre Kernfrage war wirklich, wie können wir eigentlich das, was wir aus der humanistischen Psychologie kennen, aus der Psychoanalyse, wie können wir das nützlich machen für Teams, damit die gut zusammenarbeiten? Und das war eigentlich so das, was sie beschäftigt hat und da heraus hat sie die themenzentrierte Interaktion entwickelt.
Und ich finde, das ist, da gibt's auch eine sehr interessante Geschichte, also vor allem, wenn du dann in diese einzelnen Themen reingehst, wie, da gibt's bestimmte Bestandteile aus diesen die themenzentrierte Interaktion aufgebaut ist, Komponenten, die wirst du einzeln erklären und da finde ich, ist mindestens einer davon sehr interessant dazugekommen als Thema. Ja. Der Globe, ich greife mal vor. Wenn du diese Geschichte gleich erzählst, also ich finde das auch sehr interessant, einfach diese, ich finde Visionärin ist ein gutes Wort tatsächlich und wie etwas entstanden ist. Und ja, auch dieses, ich finde immer so schön, jemand ist Jahre, Jahrzehnte auf dem Weg, etwas zu entwickeln und irgendwann wird es ein klares Modell, das eigentlich super simpel erstmal aussieht, wenn man es dann sieht. Also es gibt ja dazu ein kleines Bildchen, das blenden wir bestimmt irgendwie im Verlaufe der Episode auch mal ein. Ist bestimmt auch in den Shownotes irgendwie ein Link dazu. Aber dieses destillierte, ich gucke Jahrzehnte auf etwas und auf einmal habe ich ein Bild dazu. Das finde ich immer sehr schön und ich finde, dass das Ergebnis, das sie da produziert hat für diese themenzentrierte Interaktion, finde ich, ist echt gelungen. Und ich würde aber tatsächlich auch fragen wollen, weil ich finde, ich habe immer ein Thema mit diesem Namen, themenzentrierte Interaktion. Ja. Ich finde, das klingt so unglaublich trocken und es ist irgendwie nicht einladend. Lass uns mal als Team eine themenzentrierte Interaktion machen. Was da dahinter steckt, ist hochgradig bis hin zu emotional, bis hin zu Ehrlichkeit, Aufrichtigkeit, vertrauensweckend. Also da ist ganz viel drin.
Ja.
Vielleicht kannst du dem Thema, also dem Namen themenzentrierte Interaktion, ein bisschen die Emotionalität verleihen. Was steckt da eigentlich drin? Also was entsteht, wenn wir uns austauschen, offen und ehrlich, in einer Gruppe?
Du meinst, dass ich nochmal so die Qualitäten beschreibe, die ja gefördert werden dadurch, meinst du das?
Ja, genau. Also es braucht ja so eine gewisse Grundhaltung.
Ja.
Und es braucht ja auch eine gewisse Offenheit, sowohl für die, die zuhören, als auch für die, die sich eben mitteilen.
Ja.
Und ja, vielleicht kannst du da so ein bisschen diese Qualitäten auch nochmal hervorheben.
Ja.
Bevor wir dann in die Details gehen, wie es eigentlich funktioniert.
Ja. Ja, also vielleicht könnte man damit anfangen, um auf das einzugehen, was du gerade gesagt hast, dass wir einfach mal ganz klar benennen, wir leben ja in einer Leistungsgesellschaft und an dieser Stelle pflege ich auch immer gerne hinzuzufügen, ich lebe grundsätzlich sehr gerne in der Leistungsgesellschaft, also ich bin auch sehr leistungsbereit, ich bin auch sogar wettbewerbsorientiert, also ich finde, es macht durchaus Sinn, sich in seinem Leben auch in gewissem Maßen auch anzustrengen und dadurch kann auch viel Neues entstehen. Und wir leben in einer Leistungsgesellschaft und das bewirkt, dass wir die Tendenz haben, dass wir im Grunde ständig Werbung für uns machen wollen, dass wir unser Bestes selbst herauskehren, dass wir als flexibel erscheinen wollen, als ausgeschlafen, als kompetent, als freundlich, als belastbar etc. Nicht? Also das heißt, wir möchten gerne in dieser Gesellschaft, in der wir sind, Akzeptanz dadurch erlangen, dass wir im Prinzip ausstrahlen, ich habe hier alles im Griff, alles ist okay, alles Roger, ich mache das schon so. Und das ist ja erstmal sehr, wie soll ich sagen, erstmal positiv und so weiter und so fort. Das Dumme ist nur, dass wenn du dann in eine Teamrunde reinschaust, wo jeder und jede so die Tendenz hat, erstmal die Schokoladenseite herauszukehren und das Funktionieren herauszukehren, ist der Nachteil, dass du gewissermaßen auf so eine Fassade des Funktionierens schaust. Also ich habe mir das Bild von so einer Marmorfassade, einer weißen, gleißenden Marmorfassade im Sonnenschein, die dich richtig blenden kann. Und das Dumme ist, und damit darum geht's bei der TZI, das Dumme ist, dass du selber als Mensch zu deinen eigenen dunklen Flecken, zu deinen Defiziten, zu deinen Ängsten, Nöten, Sorgen, zu deinen Scheitern, Gefühlen jederzeit Zugang hast. Ne? Und das heißt, du guckst dann in die Runde von Leuten und da wird irgendwas geredet und da kommt irgendein Fremdwort und du denkst so, hä? Und aber alle, niemand zuckt, niemand meldet sich, niemand outet sich, dass es nicht kapiert hat und du hast das Gefühl, nur ich habe es nicht kapiert, ich bin der Dumme. Und tatsächlich aber ist es so, dass das ganz oft vielen so geht und dass wir das aber verstecken. Und diese Dynamik, dass ich sozusagen meine Schattenseiten ein bisschen versuche zu verbergen und meine Schokoladenseiten herauszukehren, führen letztendlich zu so einer Art von Rattenrennen. Ne? Also wer ist hier der bessere, schönere, schnellere, ausgeschlafene, wer hat das tollere Auto etc. Und dieses Rattenrennen hat dann gewissermaßen so eine Tendenz, dass es dann zu Top-Dogs und Underdogs kommt, diese berühmten Alpha- und Omega-Tierchen. Also wenn man eine Gruppe einfach urwüchsig laufen lässt, dann gibt es die gewisse Tendenz, dass sich eine Hackordnung entwickelt, wo es dann ein Alpha-Tier gibt, was gewissermaßen viel Raum einnimmt, Privilegien hat und von allen beachtet wird und ein Omega-Tierchen sozusagen, das ja, das am Ende der Fresskette ist und nicht viel zu sagen hat. Und das ist ein Bild, was letzten Endes für eine echte Kooperation auf Augenhöhe nicht förderlich ist, wo man sich nicht wohlfühlen kann und was in einer arbeitsteiligen Gesellschaft, die außerdem demokratische Ideen der Gleichberechtigung hat, dazu passt das eigentlich gar nicht. So, und das, man könnte sagen, also diese TZI hilft damit, mit diesem Ding umzugehen, dass wir eigentlich lieber unsere Schokoladeseiten zeigen, das aber dann auch tatsächlich mit allen, wenn das ständig nur so praktiziert wird, ganz schön viel Stress erzeugt. So.
Ja. Ja, ich kann es nur bestätigen. Also gerade wenn es darum geht, ich möchte es ein Beispiel geben mit dem Flurfunk. Gerade wenn es darum geht, wir sind in einem Meeting, wo irgendwas vorgestellt wird oder ne, wie auch immer, neue Strategie, neue PowerPoint, neue Präsentation und im besten Fall ist es der Hierarchie-Oberste, der das tut. Und vor der Gruppe sagt man vielleicht nichts oder sagt alles vielleicht sogar ja, passt. Und dann auf dem Flur danach wird sich das Maul zerrissen, was das für eine Scheiße ist und die Strategie funktioniert ja gar nicht und was haben die sich eigentlich dabei gedacht.
Ja.
Und ich glaube, der Ansatz, sich zu erlauben, sich offen äußern zu können zu Themen, die einen, wo man Bedenken hat, wo man vielleicht sogar sich outet als jemand, der gerade nicht mit etwas übereinstimmt. Ich glaube, das braucht eine haltende Umgebung, die gefördert wird, die auch eine gewisse Vertrauensebene braucht, damit ich das mir erlaube und es auch erlaubt ist, systemisch erlaubt ist, damit mir nicht der Kopf runtergemacht wird. Und ich glaube, dass zu allem, zu dem, was du gesagt hast, TZI eine Methode ist, mit der man diese Ehrlichkeit und dieses Vertrauensverhältnis entwickeln kann, so dass man auch außerhalb eines gesetzten, vorgegebenen Zeitrahmens, in dem man sich offen austauscht, auch den Mut entwickelt, in anderen Situationen zu erkennen, oh, letztes Mal habe ich was gesagt, die Leute haben sogar irgendwie empathisch reagiert, dann mache ich es jetzt vielleicht auch mal außerhalb dieses Meetings und sage, dass ich gerade vielleicht überfordert bin oder mit der Situation nicht gut umgehen kann oder wie auch immer, was dann das Thema ist. Also Ich glaube, da ist noch viel mehr dahinter, wenn man so eine Kommunikationskultur etablieren möchte, als einfach nur ein Termin, wo man sich austauscht und am Ende des Tages trotzdem niemand was sagt, außer mir geht's gut und die Arbeit ist viel und ja, jetzt machen wir wieder weiter, ne?
Ja, also das ist eben abgesehen von dem, was ich gerade erst nochmal in den Vordergrund gestellt habe, dieses Umgang mit den eigenen Defiziten und dadurch auch andere zu entschämen, da können wir sicherlich gleich nochmal genau drauf eingehen, ist das, was du sagst, eben auch ein sehr wichtiger Bestandteil dieses Konfliktkeime frühzeitig erkennen, also Widersprüche frühzeitig zu erkennen und statt dass Konflikte sich auswachsen und durch hintenrum reden und gewissermaßen eine Gruppe gespaltet wird durch hintenrum reden, lieber offen und vornerum reden, ganz abgesehen davon, dass eben die offene Kritik eben auch dazu führt, dass die Kompetenz in einem Team überhaupt erst genutzt und gehoben wird. Ne? Wenn man alle immer nur dem Chef Ja und Amen sagt, dann ist das natürlich eine sehr einfältige Arbeitskultur, wo viele Kompetenzen an den Tisch fallen. Und da kommen wir gleich zu so einem dritten Punkt. Natürlich ist das auch ein Grundsatz und sind das Methoden, die nur dann funktionieren, wenn die Führung das wirklich will. Ne? Also wenn die Führung das eben ganz deutlich sagt, ich möchte den offenen Widerspruch da, wo ihr nicht einverstanden seid. Und da ist dann eben so eine Kommunikationsrunde nach der Methodik der TZI eben eine Laborsituation, genau wie du gesagt hast, wo man das einüben kann, vertiefen kann. Aber natürlich ist die Idee, dass man das generell in der Arbeitswelt immer mehr lernt, dieses vornherum und ehrlich im Widerspruch zu sein, da, wo es Sinn macht, ist einfach förderlich für menschliche Beziehungen und genauso wie für eben Produktivität. Ne?
Ja. Sag noch mal mehr, weil das finde ich ein wichtiger Punkt. Sag noch mal mehr zu diesem Konfliktkeime frühzeitig erkennen. Sag noch mal mehr dazu, weil ich finde, das ist echt gar nicht zu verachten.
Ja, also es gibt so ein schönes Zitat hier von Lucius Annaeus Seneca, ja, der alte Lateiner. Genau. Der hat mal gesagt, leichte Sorgen lassen sich aussprechen, schwere machen stumm. Das heißt, wenn Konflikte noch in den Anfängen sind, wo man nur so aneckt und so leicht irritiert ist und so denkt, so huch, was denn das auf einmal, warum macht er so eine komische Seitenbemerkung, will er auf mir rumhacken, ja? Wenn man nur so eine leichte Irritation hat, dann ist es so, dass man das eigentlich leicht ansprechen könnte. Man könnte eigentlich sagen, sag mal, Philipp, meinst du das gerade persönlich? Findest du, dass ich jetzt hier gerade zu faul bin oder was ist los? Also, ne, wenn der Konfliktkeim klein ist, könnte man das eigentlich ansprechen. Was aber tatsächlich meistens passiert ist, dass man dann sagt und denkt, naja, hat vielleicht gerade einen schlechten Tag und vielleicht meint das nicht so und man lässt das so passieren, hofft, dass es vorbeigeht. Und dann passiert das ein zweites und drittes Mal, dass man so ein bisschen sich angekoffert fühlt, so angestupst und je öfter das kommt, desto schwerer wird das anzusprechen, weil mein emotionaler Druck steigt und ich müsste dann auch beim dritten, vierten, fünften Mal zugeben, dass ich schon etliche Male nichts gesagt habe. Also dass dieses, je größer etwas wird, desto schwieriger ist es natürlich anzusprechen. Ne? Und das heißt, wenn man nicht die Gelegenheit ergreift, die kleinen Anlässe zu benennen und zu sagen, Mensch, wie hast du das eigentlich gemeint? War das wirklich so gemeint, wie ich das verstanden habe? Wenn man diesen Moment verpasst, dann ist es oft schwer, Konflikte an der Eskalation zu verhindern. Und in der TZI ist eben genau die Idee, dass man so diese kleinen Irritationen, dieses, du hast so eine Bemerkung da gestern gemacht und ich fand das ein bisschen komisch. Magst du mal sagen, wie du das gemeint hast? Also diese Art von Chance, sozusagen kleine Dinge sich anzuschauen, bietet die Möglichkeit, dass Dinge frühzeitig deeskaliert werden und man gar nicht erst einen Mediator braucht.
genau, ja. Also quasi Prävention für Gesundheit, ne? Ist das letztendlich nichts anderes für Teams.
Genau.
Ja.
Also im Grunde geht Ruth Kohn und gehen wir als Mediatoren, als Psychologen davon aus, dass es total unweigerlich ist, dass wir Spannungen entwickeln als Menschen. Wir sind einfach verschieden und wir leben in einer individuellen Gesellschaft, wo das auch erwünscht ist und erlaubt ist, dass wir verschieden ist. Und das ist unweigerlich, dass wir uns irritieren. Ne? Und das, insofern, es geht damit darum, wie gehen wir damit um, dass es so ist. Und schlucken wir es immer runter, lassen wir es ankumulieren und halten die Luft an, bis wir platzen, oder geben wir dem einen gewissen Raum, damit das auch wieder abfließen kann. Also viele Irritationen sind ja auch, wenn man darüber spricht, ja auch dann oft gar nicht berechtigt. Also das sind oft Missverständnisse und die lassen sich aber leichter erkennen und aussprechen, wenn es schon frühzeitig gemacht wird, ja.
Ja. Okay. Gibt es noch was Grundsätzliches, was du gerne erwähnen würdest, bevor wir tatsächlich in das Thema reingehen? Also was überhaupt, wie funktioniert das und was ist das überhaupt? Hast du noch irgendwas? Also ich finde, dieses Thema Führungskraft hast du auch kurz angeschnitten.
Ja. Also ich würde gerne tatsächlich noch eine Sache, was grundsätzlich noch einführen. Es gibt ja diesen Begriff der Weisheit der Gruppe, ne? Das heißt, dass man davon ausgeht, dass in vielen Fragen Einschätzung von bestimmten Situationen, Bewertung von Situationen und Kreativität, in vielen Fragen eine Gruppe von Menschen weiser ist, produktiver ist als ein einzelner Mensch. Und die Weisheit der Gruppe setzt aber voraus, dass diese Hirne sich vernetzen. Ja, also die Gruppe ist nicht per se weise, sondern damit die Weisheit der Gruppe auf den Tisch kommt, muss die Gruppe es lernen, sich offen und aktiv auszutauschen und auch gerade über unterschiedliche Ideen auszutauschen. Und also auch das ist die themenzentrierte Interaktion, dieses gelebte Weisheit der Gruppe, die Hirne und Herzen werden vernetzt dadurch, dass man einfach miteinander und übereinander redet, wie geht's uns eigentlich miteinander und wie zufrieden sind wir mit der Arbeit. Das ist so eine Art von Metadialog, Zustandserfassung der Gruppe, um die Weisheit der Gruppe zu stärken. Also das ist ein weiterer Aspekt, finde ich, den auch ganz interessant ist.
Ja, sehr gut, sehr gut. Also wie ich das immer oft erkenne, ist, dass wenn jemand eine Frage hat oder ein Bedenken hat, das ist ganz oft passiert so, ah ja, genau, habe ich tatsächlich auch. Also vielleicht jetzt nicht auf der Zunge gehabt, aber gut, dass wir es jetzt klären. Also
ja,
das erlebe ich ganz oft.
Ja, ich finde gerade, wo du Bedenken sagst, kann man auch nochmal ganz schön diesen Querbezug zum Enneagramm ziehen. Ne? Also was ja typisch wäre für Menschen mit 8er Energie oder für Menschen auch mit 3er Energie vermutlich, dass die, wenn eine neue Idee auf den Tisch kommt, die tendenziell klares Nein und klares Ja haben, im Zweifel eine Begeisterung, lospreschen, tun, machen. Und so dieses Innehalten und der Sechserqualität zum Beispiel den Raum zu geben und auch bevor man anfängt, überhaupt sich in so ein Projekt zu verstricken, mögliche Bedenken Raum zu geben. Das ist so ein Beispiel von Weisheit der Gruppe. Natürlich ist es gut, nach vorne drängende Kräfte zu nutzen, aber es ist auch gut zeitig, sich die zu überlegen, ist das jetzt eigentlich gerade der richtige Zeitpunkt, um das zu machen? Ist das wirklich lohnend, etc.? Und diese, also jemand mit viel Sechsenergie würde sich wahrscheinlich nicht so schnell vor eine 8 oder eine 6 werfen, wenn die gerade am Anfahren sind, vermute ich jedenfalls, und dem bewusst Raum zu geben. Wie ist das für euch? Wie geht's euch mit der Arbeit gerade in den letzten Wochen? Wie lief das für euch, etc.? Also da kann man überhaupt den Fundus erst der verschiedenen Enneagrammstile heben, indem man denen auch wirklich Raum gibt.
Ja, schön. Ja. Ja. Ja, wollen wir mal reingehen.
Ja.
Was ist das für eine Methode? Wie ist die aufgebaut? Wie ist der Prozess?
Ja.
Du kannst ja einfach mal umreißen.
Ich würde ganz gerne bei einer Frage vorhin anknüpfen mit der themenzentrierten Interaktion. Das ist ja in der Tat interessant, dass Sie gerade das Thema herauspickt, weil wir haben ja vier Ebenen, über die wir reden. Das Thema, das Ich, das Wir und der Globe. Und da sollten wir mal diese vier Ebenen mal eine nacheinander uns anschauen. Und eben schon spannend, dass eben Ruth Kohn das nicht als ich-zentrierte oder wir-zentrierte Interaktion, sondern als themenzentrierte Interaktion bezeichnet. Ich muss gestehen, dass ich nicht genau weiß, warum sie das so gemacht hat, aber ich habe eine Vermutung. Nicht? Sie kommt ja aus einer Zeit, in der gesagt wird, jaul nicht, deine persönliche Befindlichkeit ist nicht wichtig, arbeite, leiste, tu das, wofür du hier bezahlt wirst. Das Thema steht im Vordergrund.
Klar.
Ne? Und ich glaube, mit diesem Bezeichnung themenzentrierte Interaktion wollte sie sagen, ja, wenn du menschlich wirst, wenn du dich auch um das Ich und das Wir kümmerst, dann dient das dem Thema. Also letzten Endes ist der Anlass, dass ein Team sich reflektiert mit Hilfe der TZI, dient ja letzten Endes auch dem Arbeits- oder vor allen Dingen dem Arbeitsprozess. Und deswegen wahrscheinlich themenzentrierte Interaktion. Das heißt, einer von den vier Feldern ist das Thema und da geht es um die Frage, wie geht es uns gerade mit unseren Aufgaben? Wie zufrieden sind wir mit der Erfüllung der Aufgaben, mit unserer Arbeitszuteilung, mit der Strukturierung und ähnlichen Fragen? Wie geht es uns mit dem Chef als jemand, der Arbeitsprozesse strukturiert, der auch, je nachdem wie die Hierarchie konstruiert ist, eventuell auch als Experte, als Entscheider eine wichtige Rolle spielt? All das spielt in dieses Feld Thema rein. Also Thema ist eins von vier Feldern, über das man sich letztendlich, auf das man schauen sollte, wenn man die themenzentrierte Interaktion beachtet.
Das also Thema auch als eigentlich der gemeinsame Anlass, warum wir in einem Raum sind, ne?
Exakt.
Wenn wir Baumaschinen machen oder wenn wir
genau
ein Lehrerkollegium in der Schule sind, dann ist das Thema eben der verbindende Inhalt auch.
Genau, deswegen wirst du bezahlt, weil du Kindern hier was beibringst, weil du Gabelstapler produzierst, weil du als Polizist Sicherheit auf der Straße herbeiführst, ganz genau. Also das ist der eigentliche Anlass, weshalb jemand bezahlt wird und bei der anderen Arbeitsstelle ist, genau.
Und du hast jetzt auch kurz erwähnt, was ich sehr interessant finde, ist, und das war für mich auch tatsächlich, als ich das erste Mal erlebt habe, ein ganz neuer Ansatz, dass du explizit unterscheidest fachlich, thematisch, inhaltlich, aber dann nochmal diese Leitungsebene als eigenen Punkt hervorhebst. Also wie geht's mir mit dem Thema, mit dem Inhalt, aber wie geht's mir auch mit der fachlichen, inhaltlichen Führung meines Vorgesetzten? Kannst du da nochmal, warum wird die Leitung extra hervorgehoben?
Also ich glaube, da sind wahrscheinlich, da herrscht wahrscheinlich Konsens, dass einfach eine Führungskraft in einem Team einfach ein sehr starker Faktor sind für Gelingen oder Nicht-Gelingen. Und das heißt, die Art, wie eine Führungskraft sich fachlich einbringt oder nicht einbringt, wie stark es einer Führungskraft gelingt, fachlich zu koordinieren, zu strukturieren, Verbindungen auch herzustellen zu anderen Abteilungen etc., das Thema in einem Unternehmen zu vertreten, all diese Dinge, hat einfach eine große Wirkung. Ne? Und deswegen ist ein wichtiger Teil in hierarchischen Unternehmen natürlich, wenn du reine Basisdemokratie hast, im kleinen Unternehmen ist das natürlich nicht das Thema, aber in den normalen hierarchischen Organisationen ist das ein wichtiger Punkt, dass die Führungskraft sich jederzeit auch mitreflektieren lässt und sich Feedback geben lässt und ist auch, wenn man sich als Team zusammensetzt und der Führungskraft und eben sich als Team reflektiert, wie geht's uns miteinander, ist das eine ganz zentrale Voraussetzung, dass die Führungskraft sich zur Verfügung stellt. Ne? Hannemann, geh du voran. Die Führungskraft muss deutlich machen, dass nicht die sich gegenseitig den Pelz waschen, sondern auch bitte der Führungskraft. Nicht? Also dieses wasch mich, aber mach mich nicht, das geht nicht. Also diese Führungskraft mitzudenken als Erfolgsfaktor, aber auch als möglicher Störfaktor und offen darüber reden zu lernen, das ist eine wichtige Aufgabe.
Ja. Und das finde ich auch interessant. Wir kommen gleich zu dem Wir, wo man dann auch die menschliche Führungsqualität unterscheidet. Aber auch diese Unterscheidung zwischen menschlicher, fachlicher Führungsqualität und was sind überhaupt die Themen, weil das ist sehr interessant, finde ich, zu trennen. Also vielleicht fühle ich mich ja fachlich total wohl, hochkompetente Führungskraft vor mir. Vielleicht genau das Gegenteil. Und in anderen Themen, in dem menschlichen Teil vielleicht genau umgekehrt. Also, das finde ich sehr schön, dass es auch eine gewisse Struktur bekommt mit den Themen, mit denen wir uns unterhalten. Man geht ja wirklich auch einzeln durch, um diese Struktur dann auch ermöglicht, dass wir verschiedene Themen eben auch beleuchten und nichts unter den Teppich gekehrt wird.
Genau, und wir waren jetzt im Grunde genommen gestartet mit dem Thema und gewissermaßen, wie du schon so schön gesagt hast, nicht, dass der Anlass, weshalb wir hier sind, deswegen werden wir bezahlt. Das ist der eigentliche sozusagen betriebliche Kontext, der uns verbindet. Und jetzt kann man ja sagen, heul nicht, mach deinen Job sozusagen. Das ist 50er, 60er Jahre oder so, kann man sagen, 50er Jahre. Und es ist aber die Erfahrung, wenn du dich nur um die Aufgabenerfüllung und das Thema kümmerst, um die Sachebene, um die Funktionsebene, dann entwickeln sich auf der Ebene des Individuums, des Ichs und auf der Ebene des Wirs, des Miteinanders Störungen. Also gewissermaßen, wenn man das Ich und das Wir komplett negiert und sagt, es geht hier nicht um Gefühle, es geht hier nicht darum, wie es dir geht, du musst leisten. Also mit dieser Haltung kommt man dazu, dass irgendwann gewissermaßen sich Dinge so stark anstauen, dass die als Konflikte sozusagen hochpoppen und eruptiv sich Platz verschaffen. Und das ist eben das, diesen Spruch haben sicherlich viele auch der Hörer, Hörerinnen auch schon gehört, dieses Störungen haben Vorrang oder heute sagt man Störungen nehmen sich Vorrang. Also wenn du lange genug das Ich und das Wir unterdrückst, dann macht es irgendwann einen Peng. Und das ist eben die Idee der themenzentrierten Interaktion, dass du eben nicht nur allein das Thema die ganze Zeit im Blick hast, sondern dass du gerade als Führungskraft und als Unternehmen darauf bedacht bist, die gesamte Arbeit so zu organisieren, dass auch das Ich und das Wir einen guten Platz haben. Ja, und das Also wir sprechen da zum Beispiel über Onboarding, dass Leute eben an die Hand genommen werden, durch den Betrieb geführt werden. Wir sprechen über Betriebsfeiern, wir sprechen darüber, dass es Mitarbeitergespräche gibt etc. Also dieses grundsätzlich dieses Prinzip, dass der Mensch keine Ameise und kein Roboter ist, sondern dass auch das Menschliche sowohl individuell als auch als Gruppe gepflegt werden will, das ist sozusagen Konsens. Und das haben wir sehr weitestgehend Ruth Kohn zu verdanken. Die hat das sehr stark verankert. Das ist heute im Grunde eine Selbstverständlichkeit, aber eigentlich ist das etwas, was Ruth Kohn sehr, sehr stark nach vorne gebracht hat. Und das heißt, wir gehen eben, wenn wir die TZI beachten, sowohl auf das Ich als auch auf das Wir ein. Jetzt muss man dazu sagen, das macht man als Führungskraft und als Unternehmen einfach, indem man verschiedene Instrumente hat. Und es gibt eben auch, darüber reden wir jetzt ja auch schon die ganze Zeit so ein bisschen implizit, die Gelegenheit, dass man sich als Team so alle paar Monate für 90 Minuten zusammensetzt und wirklich über alle vier Ebenen redet, ganz explizit. Das ist dann so dieser Metadialog nach dem Modell der themenzentrierten Interaktion. Und da nochmal reingehen, also wir hatten jetzt gerade das Thema, und wenn wir mal zu dem Ich gehen, worüber reden wir, wenn wir beim Ich sind? Das Ich bedeutet, jede und jeder Mensch kommt mit einer bestimmten Befindlichkeit zum Arbeitsplatz. Ich bin entweder gut ausgeschlafen oder schlecht ausgeschlafen. Ich bin entweder topfit oder ich bin ein bisschen angematscht. Ich bin entweder gerade gut erholt vom Urlaub oder total urlaubsbedürftig. Also jeder kommt mit so einer bestimmten Grundform zum Arbeitsplatz. Und das Problem ist, dass das abstrahlt. Also das Problem, aber dieses meine Befasstheit, wie ich drauf bin, strahlt ab. Und wenn ich das als Teammitglied nicht weiß, dann frage ich mich, warum guckt der Philipp jetzt so grummelig? Ne, was ist da jetzt eigentlich los? Habe ich was Falsches gesagt? Also wenn ich nicht weiß, wo dieses leicht angematschte herkommt, wir haben die Neigung, das auf uns zu beziehen. Und indem eben in diesem Metadialog nach der themenzentrierten Interaktion die Menschen Gelegenheit haben, darüber zu reden, wie geht's mir eigentlich? Und zu sagen, mir geht's echt gerade wirklich nicht gut. Meine kleinen Kinder, 1 und 3 Jahre alt, die halten mich nachts ganz schön häufig wach und ich bin eigentlich nicht richtig fit. Dann ist das eine Information, die eben wichtig ist, um zu verstehen, warum ist der Mensch so drauf, wie er gerade drauf ist. So. Und das ist also diese Befindlichkeit, dieses, wie geht's mir gesundheitlich, wie geht's mir von meinem Schlaf her. Das ist sozusagen diese eine wichtige Information, genau. Und es gibt eben eine andere sehr, sehr zentrale Information an dieser Stelle, die auch zum Ich gehört, nämlich die Einladung darüber zu reden, wo war es in der letzten Zeit, seitdem wir zusammen miteinander als Team sozusagen zusammengesessen und uns miteinander besprochen haben, wie ging es mir da, wo war es ein bisschen wie Scheitern? Also wo bin ich gescheitert, wo bin ich an meine Grenzen gekommen? Ja, und das gehört auch zu diesem Bereich des Ichs. Und wir wollen deswegen darüber reden, und wir haben ja eben schon einleitend darüber geredet, dass wir so eine Neigung haben, in der Leistungsgesellschaft unsere Schokoladenseite hervorzukehren, und indem wir eben jede und jeder von uns auch die eigenen Grenzen benennt und eigene Erlebnisse des Scheiterns, können andere sich entspannen. Das ist sozusagen ein Dienst an dem Teamgedanken, ein Dienst an den anderen Teammitgliedern, dass die sich ein bisschen entspannen können im Sinne von, ich bin nicht der Einzige, der gerade so ein bisschen unzufrieden ist mit der eigenen Arbeit. Ich bin nicht der Einzige, der gerade das nicht verstanden hat. Okay. Und das führt zu so einem von, man kann sich ein bisschen besser als Gleichgeordnete, als gleichwertige Menschen akzeptieren und schätzen. So.
Kannst du mal Beispiele machen? Also ich kenne auf jeden Fall natürlich von meiner Seite, für mich war das eine ganz tolle Frage. Man könnte jetzt natürlich sagen, Enneagramm-Stil 3 und das Wort Scheitern, ne? Das hat eine eigene Komponente.
Ja. Ja.
Aber für mich, ich habe das als Einladung sofort angenommen und auch wirklich, für mich ist es die wichtigste Frage in dem ganzen
Modell. Ja.
Also für mich persönlich. Mhm. Kannst du mal Beispiele machen, die du so erlebt hast in TZI-Runden? Weil ich finde, dieses Scheitern ist überhaupt nicht banal. Das kommt nämlich auch an dieser Stelle, wirklich an diese Stelle der eigenen Verletzlichkeit. Ne? Ich oute mich in irgendeiner Weise, dass ich doch nicht diese Fassade habe, dass ich doch vielleicht an der einen oder anderen Stelle nicht so kompetent wirke, wie ich denke. Und vielleicht ist es für andere sogar extrem überraschend, dass diese Person, die eigentlich so souverän wirkt und eigentlich so unglaublich immer die Antwort auf alles weiß, plötzlich, die zweifelt ja. Oh, die ist hierher doch nicht so sicher.
Ja,
also da kommen auch richtige Überraschungen bei raus.
Ja.
Vielleicht hast du so ein, ein, zwei Beispiele aus deiner, aus deiner Vergangenheit.
Ich habe gestern gerade in einem Management-Team, in einem Unternehmen eine TCD angeleitet. Und da war so ein Beispiel, dass einer der Manager dort, der zuständig dafür war, ein Event zu organisieren, was sozusagen firmenintern wichtig war, war so ein Get-Together, wo man sich halt so ein, zwei Tage austauschte, so, und da ging es darum, das gut zu organisieren, interessant zu organisieren, spannende Aktivitäten zu haben, Gutes zu essen zu haben, gute Location. Und er hatte in seinem Team eine Führungskraft, die für diese Art von Arbeit prädestiniert war und besonders gut war, und die war just in dieser Phase, wo das organisiert wurde, krank. Und er musste das irgendwie kompensieren und war hin und her gerissen zwischen dem, soll ich das jetzt machen? Das ist eigentlich blöde, eigentlich besser, wenn ich delegiere, falls wieder ein Ausfall ist, dass jemand anders angeleitet ist. Also er hat in der TZI so ein bisschen mitgeteilt, dieses Ringen zwischen, soll ich das jetzt auch noch machen oder bin ich eine wirklich gute Führungskraft und schaffe ich das weiter zu delegieren? Und dass er tatsächlich letzten Endes dann doch mit einigen Ereignissen dieses Events nicht so richtig zufrieden war. Nicht? Und das war eben ein Mitglied des Management-Teams, der schon sehr lange da war, viele, viele Jahre, einer von den ganz Seniorigen und sicherlich eine sehr gute, ausgeschlafene Führungskraft. Und ich bin mir sicher, dass das die anderen Führungskräfte im Raum, ja, das war ein gutes Beispiel für, wir sind hier, wir können alle Fehler machen, uns allen kann das passieren. Und was war die Resonanz? Sie war so ein bisschen scherzhaft. Der Chef sagte dann, also dass wir jetzt da im Sommer sozusagen Knödel und Wildgulasch hatten, das war ja eher ein Wintergericht. Also ich stimme dir zu, das war keine ganz so gute Wahl. Aber sonst, ehrlich gesagt, das war auch wunderbar. Und da haben eigentlich auch alle anderen bestätigt. Also der Effekt war eigentlich, dass dieser Mensch die Resonanz bekommen hat. Also es war kaum bemerkbar. Also gewissermaßen, es war echte Sorgen, die er hatte. Es war eine echte Bekümmernis. Und dass er das ausgesprochen hat, glaube ich, hat ihm geholfen zu entlasten, sich zu entlasten, und hat auch den anderen geholfen zu sagen, ach, ist er sympathisch. Das ist jetzt nicht so ein alter Haudegen, der sagt, bei mir passiert nichts, sondern auch dem passieren Fehler. Also das war, finde ich, so ein wunderschönes Beispiel. Irgendwie unspektakulär, aber genau so ist das. Es geht so um diese kleinen alltäglichen Dinge, die passieren, wo man sich eine Verunsicherung hat und sich rückversichern kann, sich seiner Menschlichkeit erleben kann. So.
Ja, das finde ich, ne, kleine Konfliktsorgen könnten irgendwann in einen Konflikt ausarbeiten, weil wir sind ja auch mit viel Interpretation unterwegs. Man hört es ja auch in dem, was die Person gesagt hat. Wenn wir vermeintlich etwas nicht so gut gemacht haben, dann interpretieren wir ja nicht nur, das war nicht gut, sondern wie ist die Reaktion der anderen darauf?
Ja.
Und das auszusprechen ist eine wirklich, finde ich, transformierende Wirkung, aber dann bestätigt zu bekommen, also du machst dir Sorgen, wo keine sind, so ungefähr, oder zumindest nicht wirklich viel sind, das entlastet ja auch, ne? Mein Kopf, meine Interpretations, dieses Kreisen drumrum, diese Gedankenkreisläufe, die immer wieder kommen. Also, schönes Beispiel.
Ja. Also, das ist sozusagen dieses Ich, diese zwei Themen, wie geht's mir gesundheitlich, schlafmäßig einerseits, und gab's Erlebnisse Scheiterns. Und an der Stelle, wir haben schon über die Führungskraft geredet, ist besonders wichtig, dass die Top-Führungskraft im Raum auch da regelmäßig auch über eigene Scheitererfahrung spricht. Ne? Das ist so diese berühmte Fehlerkultur, über die immer gesprochen wird. Ne? Fehlerkultur, eine gute Fehlerkultur bedeutet, dass ich offen über Fehler reden kann und dass wir gemeinsam dafür tun, dass man da, sonst kann man die ja gar nicht oder schwer nur beheben, nicht? Und indem der Chef da vorangeht, eben wird da an dem Punkt die Fehlerkultur ganz enorm gestärkt. Dann.
Da will ich ganz kurz aufbleiben, weil wir haben tatsächlich in Episode 96, wir haben es vorher einmal nachgeguckt, wir haben schon mal über die Souveränität zweiter Ordnung gesprochen.
Genau.
Also wer da mehr dazu hören will, bitte die Episode anhören, wir können da jetzt nicht komplett reingehen. Aber was erlebst du denn, als Führungskraft, wo man ja schon ein bisschen abwägt, ne? Wie viel zeige ich mich wirklich und wie viel erlaube ich mir? Und ich will ja aber auch schon ehrlich und authentisch sein und mich irgendwie zeigen. Hast du da eine Idee, was ein gutes Scheitern ist, das ich mitteile? Weil ich bin zu perfektionistisch, ist bestimmt nicht ein schönes Scheitern. Also, so, was.
Ja.
Was
ja, ich musste auch gerade so dran denken, auch wieder an diese Runde gestern. Also, wenn ich das richtig erinnere, ich glaube, einer von den ganz grundlegenden Themen in Organisationen, hierarchischen Organisationen, die auch nie weggehen und je größer die sind, desto schwieriger wird das, ist ja, dass eigentlich gerade in der heutigen Zeit der Anspruch der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an Kontakt mit der Führung und dass Führung sieht, was ich mache und Bescheid weiß, was ich mache, der ist einfach in den letzten Jahren wahnsinnig gewachsen. Nicht, der war irgendwie immer schon da, aber dieses Gefühl, Chef sieht mich nicht, ich habe nicht Zeit und so weiter für Dinge. Das ist, glaube ich, was, glaube ich, fast jeder Führungskraft so gehen kann. Und da auch offen darüber zu reden und auch das zuzugestehen, zu sagen, ja, das wäre wirklich schön gewesen, wenn ich auch bei diesem Event dabei gewesen sein könnte. Und ich fühle mich da ein bisschen gescheitert in der Abwägung, was mache ich da jetzt eigentlich? Wo setze ich die Prioritäten? Und ich bin mir nicht so ganz sicher, ob mir das immer gelungen ist. Es ist eine Herausforderung, die ich mich jeden Tag neu stellen muss. Wem kann ich mich da und welche Aufgabe, welche Kommunikation kann ich mich widmen und welche nicht? Und das gibt dann auch da wieder den Mitarbeiter oder den nachgeordneten Führungskräften den Raum, auch dazu in Resonanz zu gehen und zu bestätigen oder auch zu entkräftigen. Also das wäre mit Sicherheit ein Punkt, der so Standard ist, dass da niemand Zacken aus der Krone rausfällt. So. Ja, weiß ich, was fällt dir dazu ein? Hast du eine Idee, was wären so typische Dinge, die eine Führungskraft sagen kann, die schon auch ein Gewicht haben, aber jetzt trotzdem noch nicht sozusagen ganz in die private Schatulle reingehen? Hast du selbst Ideen dazu?
Also ich habe ja tatsächlich diese TZI-Runden immer, es gibt ja irgendwann so eine offene Gesprächsaustausch, jetzt kann jeder was sagen. Und ich habe es immer genommen, um mein Scheitern zu erwähnen. Also wirklich jedes Mal. Das ist für mich auch wie eine Regel fast schon. Und ich habe erkannt, das, was am meisten Resonanz in der Gruppe auch bekommt, für die Gruppe und für diesen Austausch bekommt, sind auch Dinge, die mit der Gruppe zu tun haben. Ich habe ganz oft über mein Scheitern geredet, wo ich persönlich wirklich auch aus meiner Sicht mich sehr geöffnet habe, tief gegangen bin, was aber nicht unbedingt die Gruppe so richtig betroffen hat.
Ja.
Das war immer noch ein sehr unterstützender Raum. Also ich war froh, dass ich es aussprechen durfte. Aber dass wirklich etwas sich bewirken konnte im Team oder in der Gruppe, in der Ausbildungsgruppe dann in dem Fall, hatte oft mit einer einzelnen oder mehreren Personen zu tun.
Ja.
Und wenn ich da mein Scheitern mitgeteilt habe, dann hat das oft auch eine ganz unterstützende Wirkung für die ganze Gruppe gehabt.
Ja.
Also vielleicht, ich versuche einfach nur herauszufinden, also wenn ich eine Führungskraft wäre und ich mein Scheitern sagen will, dass es vielleicht nicht nur Dinge sind, die mich alleine betreffen, sondern die vielleicht eine weitere Person oder sogar das ganze Team betreffen, wo ich mich unsicher fühle oder ähnliches.
Ja, gutes Kriterium. Ja, sehr spannend. Also das war der Bereich des Ich und dieser andere wichtige menschliche Bereich, den wir haben, ist das Wir. Und da gehen wir eben davon aus, dass jede Ansammlung von Menschen, die über eine gewisse Zeit gewissermaßen gerade auch um ein Thema herum sich vereint und zusammenwirkt, ein Wir erzeugt und eben eine Atmosphäre, eine bestimmte Atmosphäre. Und die Frage an der Stelle ist eben, wie erlebst du die Gruppenatmosphäre hier? Wie leicht kannst du dich einbringen? Wie leicht kannst du Ideen beitragen, Hilfe geben? Wie leicht bekommst du Hilfe? Kannst du dich, ist es ein gutes Geben und Nehmen? Ja, wer werden deine Dinge, die du anbietest, genommen und kannst du bekommst du etwas von den anderen? So diese Austauschprozesse, die da sind. Das ist so eine zentrale Frage. Also wie fühle ich mich hier im Team? Und die andere wichtige Frage bei dem Wir ist eben die Frage, die du vorhin schon mal angeteasert hast, nach der menschlichen Leitung. Und da ist dann eben die Frage, was trägt die Führungskraft zur Gruppenatmosphäre bei, also in welcher Weise fördert sozusagen die Führungskraft das Miteinander oder auch eventuell behindert sie das Miteinander, auf welche Art und Weise, nicht? Also, dass diese menschliche Wirkung und dass diese Unterscheidung, die du auch vorhin schon angesprochen hast, eben wirklich zu klar zu haben, eine Führungskraft hat im idealen Sinne sowohl eine fachlich-strukturelle Führungsaufgabe als auch eine menschliche Führungsaufgabe. So, genau. Und das steht da in diesem, unter dieser Überschrift, wir zum Gespräch.
Ja. Und sich damit zu teilen, ist sicherlich eine andere Art von Herausforderung, als als sich über sein Scheitern zu äußern.
Ja.
Weil es geht wirklich nämlich explizit in die Richtung. Also wenn du meine Leitung wärst, Tillmann, also damals warst du es ja in der Ausbildungsgruppe Mediationsausbildung, dann ist die Frage nach der menschlichen Leitung an dich.
Ja, ja, genau.
Das heißt, ich sage was zu dir und im besten Fall, natürlich wäre es toll, wenn alles immer perfekt läuft und alles ist super und du bist die beste menschliche Führung der Welt. Aber wir alle sind Menschen und das kann sehr herausfordernd sein, wenn ich danach gefragt würde und dir dann vielleicht etwas sagen soll, was ich erstmal niemals natürlicherweise dir einfach so sagen würde.
Ja.
Und dann ist natürlich auch wieder die Frage, wie stark hat sich's angestaut und wie oft wurde es schon angesprochen und so. Aber es kann eine herausfordernde Situation sein, auch für dich dann als Empfänger, ne? Oder für die Leitung als Empfänger.
Ja, also das ist wirklich, ich sehe es ähnlich wie du, das ist, glaube ich, ein besonders anspruchsvoller Teil, genau dieses Feedback an die Leitung. Und wir haben ja außerdem, dass wir ja in unseren Ausbildungen diese TZI-Runden ja jeden Morgen machen, um unseren Gruppenprozess zu reflektieren, haben wir im vierten Modul ja auch jeweils nochmal die Konfliktklärung, wo sozusagen wir uns gegenseitig einladen können, nochmal Konflikte zu mediieren, die wir erlebt haben. Und das ist schon interessant. Also wir stellen uns da ja als Leitung, Pam und ich uns als Leitung ja auch jeweils zur Verfügung, da als Konfliktpartner. Und es ist schon sehr klassisch, wo ich dann gefordert werde als Ach, der ich bin. Ne? Das ist schon so, dass ich dann eben doch manchmal einen Scherz zu viel mache und sozusagen oder einfach irgendetwas zu energisch vertrete. Ich erinnere mich noch sehr genau, ich hüte ja meine Neuland-Marke, Moderationsmarker-Stifte, diese großen Dinger mit der Keilspitze, die wollen ja gut verwendet werden, damit der Keil nicht kaputt gemacht wird. Also das ist so ein bisschen so mein Handwerkszeug, das soll auch bitte gerne knusprig bleiben. Und da hat er tatsächlich eine Teilnehmerin das gewagt, mir diesen Stift zu stibitzen und damit irgendwas zu malen mit einer Technik, die eben diesen Keil beschädigt hat. Und das war sehr interessant, dass ich dann in der Art und Weise, wie ich da auf sie reagiert habe, hat sie sich offenbar zu Herzen genommen. Und es hat dann tatsächlich dieses vierte Modul gebraucht, wo dann explizit die Leute gefragt wurden, okay, wo gibt's Spannungen hier im Raum, wo man mediieren könnte, dass dann diese Teilnehmerin das dann benannt hat. Und ich dann als Konfliktpartner mit ihr da in der Mediation saß. Und das war eine interessante Mediation. Aber warum erzähle ich das alles? Sie hat es tatsächlich in der ganzen Zeit innerhalb der TZI nicht gesagt. Also es ist eben doch auch eine große Hürde. Und ich finde es gut, dass du das nochmal sagst. Das ist wirklich eine sehr anspruchsvolle Meisterklasse, dass ich wirklich mich frei fühle, meine Führungskraft zu kritisieren. Und das braucht viel Übung und auch die Erfahrung, dass die Führungskraft, wenn sie dann so ein Feedback bekommt, auch wirklich interessiert zuhört und erstmal sagt, ah, okay, ich möchte es genauer verstehen, darf ich nachfragen und okay, tut mir leid, so. Also dies wirklich, das ist wichtig, dass man da als Führungskraft gut interessiert reagiert an der Stelle. Ne?
Und da finde ich, ist auch die Rolle der Moderation, finde ich, einmal total hervorzuheben. Weil wir empfehlen nicht, dass die Führungskraft auch gleichzeitig Moderator ist. Absolut nicht. Also wenn möglich, sollten das zwei getrennte Rollen sein. Weil ich finde, die Moderation hat da die besondere Aufgabe an dieser Stelle. Wie gehst du damit um? Also es gibt ja diese Methodik Normalisieren, Entschämen, so die finde ich kann man als Methodik bezeichnen, aber hat auch eine Funktion. Wenn jemand tatsächlich etwas Herausforderndes in Richtung Führungskraft gesagt hat, wie gehst du als Moderator damit um, dass das den Raum bekommt, dass es gehalten werden kann und dass es aber auch irgendwie gefasst wird in einem Rahmen, dass die Führungskraft nicht aus allen Wolken fällt oder zurückschießt oder so. Wie gehst du damit um?
Also ich finde, der erste Schritt ist ja das, was wir eigentlich bei all den Themen machen, die in so einer Runde hochkommen, wo man merkt, das kostet Menschen was, das zu sagen und ist mit so ein bisschen Bibbern verbunden und sich offenbaren und wie reagieren die anderen. Die erste ist wirklich einfach eine Wertschätzung und einfach wirklich deutlich zu sagen, okay, Herr Meier, Sie haben gerade geäußert, dass Sie das nicht so sehr an Ihrem Chef schätzen, dass er relativ viel delegiert und dann schlecht erreichbar ist für Sie. Und ich möchte im ersten Schritt einfach erstmal würdigen, dass Sie hier in dieser Runde das ansprechen. Das ist ja auch immer so mit so einem leichten Risiko verbunden, auch gerade seine Führungskraft offen sozusagen auch zu kritisieren. Und das ist aber etwas, was Ihre Führungskraft ja auch explizit möchte. Deswegen machen wir diese Runden ja. Also insofern erstmal Dankeschön. Ich glaube, Sie sind damit wirklich ein Beispiel dafür, für alle hier im Raum, offene Kritik und offene Aussprache bedeutet. Und wie gut, dass Sie es nicht hintenrum machen, sich irgendwo bei anderen entlasten, sondern dass Sie es hier offen und direkt sprechen und Ihr Chef die Chance hat, auch darauf einzugehen. So, ne, das muss nicht genauso lang sein. Man kann Teile von dem, was ich gesagt habe, also einfach so eine Art von Würdigung, ja. Dass dieser Mensch gerade etwas macht, was genau hier gewollt ist, nämlich offen mit Kritik umzugehen.
Ja, sehr gut. Ja, danke.
Ja, und dann das im Grunde um diese drei Felder, Thema ich, wir, das sind eigentlich so die Ruth Kohn so als zunächst mal etabliert hat, so als das ist wichtig eigentlich. Und es geht nicht nur darum, also wir reden, vielleicht müssen wir beide das hier gerade nochmal deutlicher machen. Es gibt ja verschiedene Arten, die TCD anzuwenden. Das eine ist ja zu sagen, wir setzen uns einmal im Monat 90 Minuten zusammen und reden über diese Themenfelder. Die andere Bedeutung der TCDI ist einfach, dass generell im Handeln, in der Teamarbeit immer das Ich-Thema wir im Blick zu halten ist. Also wenn wir eine bestimmte Aufgabenerfüllung haben, auch wir jederzeit auch im Blick haben sollten, wie ist das für uns, wie geht's einzeln damit? Also dieses Menschliche mitzudenken gewissermaßen, das ist das, was also sich nicht nur auf die einzelne Runde, in der man das anwendet, in Gesprächsrunde, also dafür ist es gedacht. So, und nachdem Ruth Kohn diese drei Felder für sich entdeckt und formuliert hat, hat sie mal eine Vorlesung gehabt, wo sie als Psychologin, wo sie bestimmtes psychologisches Thema durchbringen wollte an der Universität irgendwo in den USA und hat gemerkt, eben keine Sau interessiert sich für dieses Thema. Sie kriegt das Thema nicht durch, keine Chance. Und das war deswegen, weil das eben der Tag war, wo John F. Kennedy erschossen worden ist. Und es war eben ein so erschütterndes Ereignis, dass eben niemand im Raum jetzt sich um irgendein psychologisches Thema kümmern konnte, sondern alle mussten darüber reden, was das für sie bedeutete, über diesen Schock sprechen. Und da ist eben Ruth Kohn deutlich geworden, dass im Leben von Teams auch Dinge reinwirken, die gar nicht direkt mit der Arbeit zu tun haben. Das hat sie dann als Globe, also Globus bezeichnet. Auf Deutsch kann man auch drum und dran, das drum und dran. Es kann also äußere Einflüsse geben, die gerade so stark auf mich einwirken, dass ich eigentlich gar nicht wirklich am Arbeitsplatz bin. Und so ein Klassiker ist so die Eltern sozusagen am Arbeitsplatz und die Kinder sind gerade sitzen im Flieger in die USA und auf einem Auslandaufenthalt von, keine Ahnung, halben Jahr oder einem ganzen Jahr und sozusagen Mutter oder Vater bibbern mit und sitzen eigentlich mit dem Kind im Flieger und nicht wirklich voll da anwesend. Und das kann wichtig sein. Es ist natürlich, einerseits ist das privat. Das geht eigentlich, ne, also gibt klare Gesetze, wonach du als Arbeitnehmer sowas gar nicht offenbaren musst, dein Privatleben. Und es erklärt aber sehr viel, nicht, dass du eben tatsächlich im Augenblick in der Situation nicht voll leistungsfähig bist, sondern dass es einen Glob gibt, etwas, was draußen dich sehr stark rauszieht. Das kann auch sowas sein, wie deine Mutter ist 90 Jahre alt und ist hinfällig und du musst dich um sie kümmern und einen Platz in der Palliativstation besorgen oder. Und du bist einfach temporär aus irgendwelchen Gründen, die gar nichts mit der Arbeit zu tun haben, einfach sehr absorbiert. Und das kann unglaublich hilfreich sein, wenn eben Kollegen und Chefs das wissen, damit man weiß, okay, die hat sich jetzt nicht irgendwie innerlich verabschiedet und gekündigt, sondern die hat erklärbare Gründe, warum sie einfach gerade gar nicht ganz da ist. Und das ist dann der berühmte Globe und diese Einladung, erklär ein bisschen, was es noch auf dieser Welt gibt, was sie vielleicht davon abhält, wirklich voll hier zu sein.
Ja, sehr schön. Ja, jetzt sind wir einmal durch die Felder durch, die Methodik im Sinne von was passiert da inhaltlich. Wollen wir noch den Ablauf, wollen wir den Prozess noch erklären?
Ja, das macht Sinn.
Ja. Also wie jetzt so, das waren die inhaltlichen Themen, die abgefragt werden.
Ja.
Wie funktioniert das? Wie fängt das an? Und vor allem, wie ist die Reihenfolge? Da gibt es ja eine ganz klare Struktur auch wieder.
Ja, genau. Auch da nochmal einleitend, wie gesagt, dass man diese vier Felder beachtet, das kann man jederzeit überall beim Arbeitsplatz machen. Und wenn man das als Runde der Metakommunikation macht, wo man also sich zusammensetzt, sich 90 Minuten nimmt und sagt, lass uns mal gucken, wie es uns geht miteinander, da hat das dann einen bestimmten Aufbau und das sieht eben so aus, dass zunächst mal dieses Themenchart mit Thema Ich, Wir, Globe, das wird nochmal auf dem Fußboden aufgemalt und nochmal erklärt, wozu sind eigentlich diese Felder nochmal gedacht. Und da geht es darum, dass die Menschen, während das nochmal neu aufgemalt wird, nochmal mitdenken, mitfühlen und schon anfangen, sich innerlich warm zu laufen. Was möchte ich da eigentlich sagen? Und dann, nachdem das also aufgezeichnet und damit in Erinnerung gebracht wurde, kommt diese Phase der Vorreiterin und Vorreiter, das heißt so circa ein Drittel, je nach Gruppengröße, circa ein Drittel der Menschen sind eingeladen zu allen vier Aspekten, zu allen Fragen, die dort auf dem Boden stehen, Stellung zu beziehen, das heißt wirklich genauer zu erzählen, wie ist bei mir Thema Ich, Wir, Globe, was ist da bei mir los? Und die Aufgabe der Moderation ist auch nachzufragen und dass dann nicht nur sowas kommt wie ja, alles gut, sondern dass die Leute ein bisschen mehr Text geben. Das heißt, diese Vorreiterinnen, Vorreiter, die Anwärmerinnen, Anwärmer haben die Aufgabe, diese Transformation hinzubekommen aus einem Arbeitsalltag, wo wir meistens effizient reden, wo wir eher schnell reden, wo wir eher sehr themenorientiert reden, hin zu einer Verlangsamung zu gehen, so dass wir einfach mit mehr Sorgfalt miteinander reden, sich uns mitteilen und uns zuhören. Das sind also die Vorreiterinnen und Vorreiter und während die reden, einer nach dem anderen moderiert eben, der Moderator hört zu, fasst zusammen, fragt nach, aber es ist noch keine Diskussion. Und dann kommt das, was Ruth Kohn als Kraut und Rüben bezeichnet hat. Also gewissermaßen, da kann dann jede und jeder sich melden, kann einzelne Themen einbringen, die ihm oder ihr wichtig sind, die vielleicht fehlen, kann in Widerspruch gehen und in diesen Kraut- und Rübenrunde kann es eben auch zu echten Diskussionen kommen, wo man auch kontrovers diskutiert, wo auch kleine Konfliktchen, Spannungen auch ausgetragen werden, diskutiert werden, hat also was Dialogisches und genau. Und dann gibt es eben noch eine dritte Phase, eine abschließende Phase, wo nochmal geschaut wird, gibt es irgendwas, was wir noch miteinander vereinbaren wollen? Gibt es irgendwelche sachlichen Vereinbarungen, nachdem wir uns ausgetauscht haben, um Dinge aufzuräumen, um Dinge zu klären, um Dinge für die Zukunft zu regeln. Genau. Und das Ganze dauert so insgesamt 90 Minuten bei so einem durchschnittlich großen Team von 7 bis 10 Leuten, kann man sagen.
Ja, okay.
Eine wichtige Frage ist ja auch noch, wie oft braucht es das eigentlich? Ne? Also wie oft sollte man sich eigentlich zu so einer metakommunikatorischen Runde treffen? Und
Ja.
das hängt tatsächlich davon ab, wie sehr man im Team voneinander abhängt. Also wie sehr muss man sich aufeinander verlassen? Wie gut muss die Beziehung sein? Und das Krasseste, was ich tatsächlich erlebt habe, ich habe mal bei der Polizei in Hamburg mal in so einer Führungskräfterunde in so einem Seminar über Kommunikation gearbeitet und auch TZI den vorgestellt und auch praktiziert mit denen, so als Methode so der Kommunikation. Und dann habe ich die mal gefragt, ja, kennen Sie das denn an dem Arbeitsplatz? Machen Sie sowas schon? Und dann meldet sich einer und sagt, ja, das machen wir jeden Morgen. Und das war der Chef der verdeckten Ermittler in Hamburg. Das heißt, das sind die Leute, die auf dem Kiez ermitteln und gewissermaßen so tun, als wenn sie schwere Jungs wären und Mädchen. Und dadurch als verdeckter Ermittler eben Dinge herausfinden. Und die sind natürlich sehr in Gefahr, wenn deren Identität, die wahre Identität entdeckt wird, dass sie Polizisten sind, sind die natürlich wirklich in Lebensgefahr. Das heißt, eine der Dinge, die ja 100% funktionieren muss, ist, dass in jeder Sekunde 24 Stunden am Tag jemand in der Telefonpräsenz ist. Und sobald sozusagen der Polizist auf die Taste drückt, die Notfalltaste, muss sofort der Hörer abgehen und muss sofort die Kavallerie anrücken, sonst ist wirklich Lebensgefahr. Also das heißt, sie brauchen wirklich 100% Vertrauen, dass der andere den Rücken stärkt. Und die haben wirklich jeden Morgen so eine Runde, wo die sich da hinsetzen und sagen, wie geht's uns miteinander? Wie war die Arbeit gestern? Also jetzt nicht damals, als ich gefragt habe, nicht nach der TZI, sondern einfach, aber mit den Inhalten der TZI. Also, je mehr du dich aufeinander verlassen musst, desto öfter brauchst du das und je weniger, je virtueller und je unabhängig arbeitend jemand im Team ist, desto weniger braucht man das. Also es ist so ein bisschen eine Frage, wie eng ist der Arbeitszusammenhang? Und sag mal, so ein guter Durchschnitt ist 1 bis 3 Monate, alle 1 bis 3 Monate 90 Minuten ist so ein guter Durchschnitt, ja.
Also was ich da erlebe ist, also anscheinend war bei der Polizei da auch so ein bisschen diese emotionale Komponente mit drin. Was ich erlebe in dieser ganzen agilen Welt, da gibt es ja auch diese täglichen Meetups, ne? So jeden Morgen, was steht so an? Wir besprechen uns über die Ziele und die To-Dos und so weiter. Und was dort aber meist, zumindest so wie ich es erlebe, wenn aus Erzählungen meist ausgeklammert wird, ist eben diese persönliche, emotionale und direkte Austauschkomponente. Das ist meistens vor allem das Thema und vor allem fachlich. Und ich glaube, diese Qualität mit reinzubringen, ist einfach, ja, die Gründe haben wir schon genug gehört, was daran toll ist, aber ich finde, das ist einfach eine andere Dimension von Austausch, als einfach nur die To-Dos runterzurattern. Wer macht was heute? Das finde ich immer sehr, sehr gut und wichtig.
Ja, das ist wirklich ein deutlicher Unterschied, das stimmt, ja. Wo wir bei Unterschieden sind, was ich finde, was auch noch lohnt abzugrenzen, also wir haben ja diese themenzentrierte Interaktion oder Team-TÜV, wie wir das ja auch bezeichnen, sozusagen dieses Nachklopfen ist alles in Ordnung, Team-TÜV, ist ja so eine Art von Konfliktprävention oder kann auch kleine Konfliktchen und Spannungen auch aufarbeiten. Es kann einem aber auch passieren, dass in so einer TZI auch ein Thema hochpoppt, was wirklich ein manifester, heftiger und schon eskalierter Konflikt ist. Das kann passieren. Und da muss man einfach ganz klar sagen, dass diese 90 Minuten, die man da hat und in der Regel das Setting, was man hat, nicht geeignet ist, um so einen Konflikt wirklich durchzuarbeiten. Das heißt, was man dann in dem Fall braucht, ist so eine Art von Vereinbarung, wie kümmern wir uns darum. Man kann zum Beispiel eben eine Mediation dann eben vereinbaren. Das heißt, Mediation ist wirklich was für wirklich ausgewachsene, eskalierte Konflikte. Aber so kleinere Konfliktchen und Spannungen, die lassen sich wunderbar frühzeitig durch TZI eben diagnostisch erkennen und dann auch ausräumen. So, ja.
Ja, okay. Sehr gut. Mir fällt, ich finde, wir sind da durch, oder?
Ja.
Ist noch was offen?
Ja.
Was tatsächlich noch offen ist, du hast vorhin deine Webseitennamen nicht erwähnt. Ach, mir ist das die ganze Zeit im Kopf geblieben. Und das ist jetzt sehr wichtig, weil du hast eine neue Webseite.
Ja, genau. Also ich habe ja bisher die Website themametzger.de und da präsentiere ich mich ja sehr, sehr bewusst vor allen Dingen als der ich bin, nämlich als Mediator erstmal. Und die Ausbildung selbst ist da gewissermaßen eine Unterseite auf der zweiten Seite. Und mir war es eben ein Anliegen, dass auch die Ausbildung gut bedient wird, gut gefunden wird. Und deswegen habe ich die Chance ergriffen, dass ich die wunderbare URL mediationsausbildung.de erwerben konnte und habe dann sozusagen jetzt auf dieser neuen URL eben eine neue Website aufgebaut, wo jetzt noch viel gründlicher als bisher die Ausbildung beschrieben wird, Informationen dargestellt werden, das Team, was es leitet, dargestellt wird. Genau, also wenn du als Zuhörer, Zuhörerin dir das mal anschauen möchtest, ganz einfach mediationsausbildung.de.
Ja, sehr schön. Und jetzt, wie wir gerade erfahren haben, in der Mitte Deutschlands bei Bad Hersfeld, Fulda, so in dem Bereich zwischen Schloss Buchenau, ein Ort, von dem ich bisher nur Gutes gehört habe.
Ja. Wirklich ein sehr, sehr schöner Ort, wo sich auch Klärungshelfer, gerade wir lehren ja Klärungshilfe als Ansatz der Mediation und da finden auch regelmäßig Klärungshelfertreffen statt. Mhm. Und eine sehr schöne Mischung aus einem sehr großzügigen Tagungsort mit sehr gutem Essen, aber einem fairen Preis und ländlich gelegen. Also man hat da wirklich den Raum um sich 4 Tage lang. Unsere Module dauern da ja 4 Tage jeweils, wirklich gut fokussiert bei gutem Essen und in guter, schöner Umgebung zu treffen, ja.
Und ich will nochmal betonen, also du hast schon ein bisschen durchklingen lassen, tatsächlich macht ihr ja jeden Morgen eine TZI mit der Gruppe, wo man eigentlich auch denken könnte, ein bisschen übertrieben, oder? Aber ich finde, nein, also ich erlebe es nicht so, dass es in irgendeiner Weise zu viel oder übertrieben wäre, weil für mich ein ganz großes Lernfeld war grundsätzlich das Thema Konflikt überhaupt zu halten zu können und auch bearbeiten zu können. Und das ist für jeden Enneagrammstil, glaube ich, in einer gewissen Art und Weise herausfordernd, aber wahrscheinlich aus unterschiedlichen Gründen. Und indem man es schafft, komfortabel zu werden, auch mit seinem Scheitern, mit den Themen, ne, die ich in der Gruppe habe, die ich mit der Leitung habe, indem man ein Vertrauensverhältnis aufbaut in einer Gruppe, wo man erlebt, es funktioniert, TZI hat eine Wirkung, ich kann mich aussprechen und ich kann auch, und ich sehe auch den Vorteil darin, was Konflikte und eben auch Konfliktkeime, kleinere, noch nicht eskalierte Konflikte, diese anzusprechen, finde ich, erlebt man auch hautnah, was dieser Vorteil daran ist, sowohl die Haltung für mich, aber auch für die Gruppe. Und das finde ich der dritte Punkt, und der ist mindestens genauso wichtig, die Fähigkeit, das moderieren zu können.
Ja.
Also nur weil wir jetzt hier diese Episode erklärt haben und warum wir, also wirklich auch nicht umsonst, also ich finde das eine sehr wichtige Methode, aber in einer Situation zu sitzen, wo ich das moderieren soll in einem Team, wo vielleicht, wie du gesagt hast, plötzlich doch ein Konflikt hochkommt, der etwas älter ist, oder wo ein Thema hochkommt, das heikel ist, wo jemand sich total persönlich angegriffen fühlt und eventuell dann plötzlich den Rahmen sprengen will. In dieser Situation Moderation, Fähigkeit zu haben, das halten zu können und gut damit umzugehen, das ist einfach was man in dieser Ausbildung lernt, wie, ich sage einfach mal, in keiner anderen, weil es gibt ja noch andere Gründe, warum die gut ist. Ja, also das war noch ein bisschen Werbung meinerseits, wirklich sehr große Empfehlung, diese Ausbildung zu machen. Ja.
Es gibt eben auch, also was eben spannend an dieser TZI im Rahmen der Ausbildung ist, wir reflektieren uns da ja als Ausbildungsteam, und das ist ja dann immer 90 Minuten am Tag live echter Mensch. Ne? Also wenn wir Übungen machen, Rollenspiele zur Mediation, dann machen wir das ja so, dass einer seinen eigenen Konflikt einbringt, der mit irgendjemandem am Arbeitsplatz oder privat hat, und jemand anderes sozusagen macht stellvertretend die Rolle der abwesenden Person. Das heißt, das ist nur halb realistisch. Da bringt einer sich selbst ein und jemand anderes geht in die Rolle des Konfliktpaters und jemand Drittes mediiert. In der TZI ist alles echt. Das sind wir als echte Menschen in unserem Arbeitsprozess, und das heißt, es ist eben auch ein sehr echtes Übungsfeld, und auch deswegen schätzen wir das einfach, weil es nichts Gestelltes ist. Uns geht wirklich darum, wie geht es uns hier eigentlich mit der Arbeit, und weil natürlich Mediationsausbildung sich ständig mit Konflikten befasst, kommen natürlich auch Konflikte an die Oberfläche und ist eine gewisse Sensibilität da, ne? Und dadurch werden auch die TZI-Runden tatsächlich auch dann gefüllt und keineswegs langweilig, ja.
Ja, so ist das. Mediationsausbildung.de. Genau. Gut, Tillmann. Dann
Philipp.
Sind wir durch, oder?
Wir sind durch. Vielen Dank, Philipp, für das anregende Gespräch mit dir.
Ja, danke. Dann wünsche ich dir noch einen schönen Tag. Ebenso. Bis dann. Ciao. Bye bye.